Ist Jesus nur ein gescheiterter Endzeitprophet? Diese Frage, die wollen wir heute besprechen und in dem Zusammenhang uns fragen, ob Jesus und die Apostel etwas über die Wiederkunft Jesu geglaubt und gelehrt haben, das sich letztlich so nicht bewahrheitet hat. Zu Gast habe ich dabei Dr. Dirk Müller, zum dritten Mal mittlerweile. Ich freue mich sehr, dass wir dich heute bei uns haben, Dirk. Und dass du uns da ein bisschen deine Gedanken zu dieser wichtigen Thematik auch mitteilen willst.
Hallo Simon, hallo alle, die zugucken. Schön, dass wir das machen können. Klasse.
Ja, wir betreiben ja auf diesem Kanal hier immer wieder auch Aufklärungsarbeit über eine koreanische Endzeitsekte, Shincheonji. Und die ist letztendlich nur entstanden, weil eine andere Sekte, aus der die hervorgegangen ist, Aussagen gemacht hat über die Zukunft, die sich so letztlich nicht zugetragen haben. Und die Sekte wiederum ist wegen einer anderen Sekte entstanden, die Aussagen über die Zukunft gemacht hat, die sich nicht zugetragen haben und so weiter. Und wenn wir uns jetzt die christliche Bewegung anschauen im ersten Jahrhundert, gibt es viele Leute, die würden genau dasselbe auch über ja, die frühe christliche Kirche sagen. Die würden sagen, hey, so wie bei den Zeugen Jehovas oder bei allerlei anderen Endzeitsekten Aussagen gemacht worden sind, die sich letztlich nicht bewahrheitet haben, war es auch bei Jesus, den Aposteln und der frühen Kirche. Jesus ist davon ausgegangen, dass zu seiner Lebzeit oder zu der Lebzeit der Menschen im ersten Jahrhundert, die er angepredigt hat, er wiederkommen wird. Und auch die Apostel seien davon ausgegangen und letztendlich hätte sich das nicht bewahrheitet. Und innerhalb des Neuen Testaments gäbe es eine Entwicklung, die das auch sichtbar machen würde. Also, dass die späteren Texte des Neuen Testaments dann da sich schon wesentlich vager ausdrücken und die Wiederkunft Jesu dann ja als nicht mehr so ganz klare Hoffnung oder zumindest einer, die weit in der Ferne liegt, betrachten. Ja, Dirk, das wollen wir heute gemeinsam besprechen. Sag uns vielleicht ein bisschen was zu dir und deinem Hintergrund und dann wollen wir schon direkt in das Thema einsteigen.
Ja, mein Hintergrund ist mein Bücherregal. Nein. ja, ich arbeite als Pastor in Dresden. Gleichzeitig bin ich Dozent am Martin-Buber-Seminar, reise zu unseren verschiedenen Standorten, lehre gelegentlich auch an anderen theologischen Seminaren im In- und Ausland. So, das ist meine Leidenschaft. Auf der einen Seite liebe ich es, mit Studenten gemeinsam im Neuen Testament unterwegs zu sein. Auf der anderen Seite genieße ich es auch sehr, hier eine Gemeinde zu Hause zu haben, wo ich wirklich zu Hause bin, wo ich einer der Leute bin, die ja im Ältesten-Team angestellt sind. So ist eine coole Mischung, unterwegs zu sein mit Studenten und gleichzeitig so einen Ort in der Gemeinde zu haben, wo unser Zuhause ist. Ja, sehr dankbar dafür.
Ja, und nicht, dass ihr noch denkt, das wäre ein Rechtschreibfehler. Dirk wird tatsächlich mit IE geschrieben. Also er kann seinen Namen richtig schreiben, das ist nur, wo standardmäßig selbst bei der Rechtschreibkorrektur, wenn man Dirk so schreibt, bei mir immer die Korrektur ist es, ohne das E zu machen, ja. Aber das mal nur am Rande. Ja, Dirk, wir wollen direkt einsteigen und ich habe ChatGPT im Vorfeld gefragt, was denn so die fünf gewichtigsten oder häufigsten Einwände sind, die man in Bezug auf die Parousieverzögerung, die sogenannte, so vorbringen kann. Und ich will mal starten. Vielleicht erstmal grundsätzlich sich die Frage mal zu stellen, ist gut, wie gewichtig ist denn überhaupt diese Thematik? Wie schlimm wäre es denn, wenn Jesus sich geirrt hätte?
Es ist eine Leben- und Todsache. Also wenn Jesus was von sich gegeben hat, was falsch war, was eine falsche Aussage ist, was so nicht eingetroffen ist, ist er nicht nur kein wahrer Prophet, sondern seine ganze Identität als verlässlicher, vertrauenswürdiger Gottessohn geht dahin. Weil die Evangelien Christus präsentieren als derjenige, der erstens sündlos gelebt hat, zweitens als derjenige, der in all seinen Worten und in all seinen Taten den Vater akkurat repräsentiert hat. Und wenn Jesus einen Fehler in seiner Aussage gemacht hat, betrifft das mehrere seiner Charaktereigenschaften, die er von sich behauptet zu haben. Seine Allwissenheit, seine Unfehlbarkeit, seine Vertrauenswürdigkeit. Das zieht ganz große Kreise bis dahin, dass wenn wir tatsächlich entdecken, dass Christus etwas vorhergesagt hat, was so nicht stimmt, Seine ganze Identität als Sohn Gottes, als Christus geht dahin. Das Einzige, was nur übrig bleibt, ist ein Mensch, der vielleicht nah mit Gott gewandelt hat und dann letztendlich am Kreuz gestorben ist, und das war es dann, zig aus alle. Aber das ist nicht der Christus des Neuen Testamentes. Das ist nicht der historische Jesus, sondern der historische Jesus ist derjenige, der mit dem Vater gleich ist, den Vater akkurat repräsentiert, dessen Vorhersagen alle zuverlässig sind. Er selbst behauptet von sich, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber keines seiner Worte vergehen werden. Und entweder ist es so oder ist es nicht. So. Es steht viel auf dem Spiel.
Ja, und dann bitte ich dich da einfach uns mit reinzunehmen und eine Verteidigung auch gerade
Ja.
dieser dargelegten Sicht uns zu geben. Mit dem ersten Einwand, den ChatGPT mir da genannt hat. Und zwar wird da häufig eben auch diese Passage aus Matthäus 24 angeführt, wo Jesus sagt: Wahrlich, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. So, die Behauptung ist hier, dass diese Generation, von der Jesus spricht, eben, wie schon in der Einleitung angeführt, auf die Zeitgenossen Jesu verweist und das eben nahelegen würde, dass Jesus davon ausging, dass er innerhalb von deren Lebenszeit wiederkommen würde. Also
Ja.
Jesus selbst hat eine zeitnahe Wiederkunft angekündigt, die ist aber so nicht eingetreten. Und manche Kritiker würden sagen, er ist ein gescheiterter Endzeitprophet. Andere würden sagen, ja, ist gar nicht so schlimm.
Ja. Simon, du hast das, ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, aber schon richtig gut gesagt. Du hast gesagt, die sogenannte Parousieverzögerung. Und das Wort so genannt ist richtig klasse gesetzt, weil dieses Wort Parousieverzögerung ist ein sogenannter Misnomer, also ist ein Wort, was in sich schon falsch ist. Das ist eigentlich diese beiden Substantive, Parousia und Verzögerung, die man da zusammengepappt hat im Deutschen, die passen nicht zusammen und die sollte man nicht zusammennehmen, weil dieses Wort impliziert, dass die Parousie irgendwann angedacht war und die sich verzögert hat. Ich möchte uns so ein bisschen mit reinnehmen in die These, die ich glaube, die das Neue Testament am besten widerspiegelt, nämlich, dass es keine Parousieverzögerung gegeben hat. Jesus hat nie verheißen, zu einem gewissen Punkt, einem gewissen Zeitpunkt zu kommen. Und ist dann schon gar nicht erschienen zu dem Punkt, weil einfach die Voraussetzung fehlt. Er hat vorhergesehen, er hat vorhergesagt, dass er wiederkommen wird zu Gottes bestimmten Zeitpunkt. Und dieser Zeitpunkt ist offensichtlich noch nicht eingetreten. Aber die Parousie, seine Wiederkunft, sie wird kommen, aber sie wird sich nicht verzögern. Es gibt nichts im Sinne, wo man so von dem Wort her gesagt hat, naja, das war ursprünglich mal anders gedacht, aber es ist schon ziemlich lange her, war nie gewesen. Jetzt kommen wir schon zu deinem ersten Einwand, zu Matthäus 24. Hier scheint erstmal Jesus gesagt zu haben, diese Generation wird nicht vergehen, bis all dies geschieht. Und vorausgesetzt wird all dies, das, was Jesus mit all dies sagt, dass er damit Ereignisse um seine Wiederkunft inklusive seiner Wiederkunft beschreibt. Und jetzt kommen wir gleich zu dem Punkt. Wenn das so wäre, hätte Jesus gesagt, die Generation, die ihm zuhört, wird seine Wiederkunft erleben. Dem ist aber nicht so. Aber dem ist nicht so aufgrund dessen, dass diese Generation falsch ist, sondern es stimmt tatsächlich, diese Generation in Matthäus 24, 34 bezeichnet tatsächlich die Zeitgenossen der Apostel. Das griechische Wort Genea, was Jesus in dem Augenblick verwendet, wird in den Evangelien oder insbesondere im Matthäusevangelium immer als die gegenwärtige Generation verwendet, und das griechische Wort Hutos, diese Generation, ist ein Demonstrativpronomen, was die gegenwärtige Generation zum Zeitpunkt der Rede beschreibt. So, das heißt, was immer Jesus mit all diesen Dingen meint, das sind die, er behauptet, dass all diese Dinge tatsächlich in dieser Generation seiner Zuhörer sich erfüllt haben. Jetzt müssen wir uns aber angucken, was meint denn Jesus mit all diese Dinge? Und all diese Dinge beschreiben eben nicht seine Wiederkunft, sondern zwei Verse weiter ist das erste Mal, dass Jesus überhaupt von seiner Wiederkunft spricht. Er grenzt das bewusst ab, er grenzt diese Dinge, auf die er sich in Vers 34 bezieht, bewusst ab zu Vers 36, wo er sagt, jener Tag oder jene Stunde und was immer er darüber sagt. Das heißt, alles, was wir bis zum Vers 34 haben, da ist ein riesengroßer Bruch. Christus hat einen ganz dicken, fetten Stift genommen und hat gesagt, das, was bis 34 erzählt habe, hat nichts, aber auch überhaupt gar nichts mit jenem Tag und jeder Stunde zu tun, über die Jesus ab Vers 36 dann reden wird. Und erst ab Vers 36 kommt das Thema seiner Wiederkunft überhaupt zur Sprache. So, ich habe euch das mal oder uns mal so ein bisschen auf eine Folie gemacht, was die Struktur überhaupt von Matthäus 24 ist. Der Hintergrund ist, dass die Apostel, während sie mit Jesus auf dem Ölberg stehen, und lass ich mal ganz kurz gucken, ich habe, glaube ich, auch hier so ein schönes Bild, also so wie man das auch heute noch machen kann für die Touristen, die nach Jerusalem reisen, kann man dazu so eine Aussichtsplattform auf dem Ölberg gucken und guckt dann also so schön in die Altstadt von Jerusalem rüber, wo man dann, ich weiß gar nicht, ob man das hier sieht, wenn ich den Cursor bediene, wahrscheinlich nicht, die alten Stützenmauern des Tempels, des herodianischen Tempels noch sieht. Und jetzt einfach mal so einen Blick zurück, das ist der Blick, den Jesus gehabt hat mit seinen Jüngern. Und was hier passiert ist, ist, dass die, oder vielleicht muss man noch einen Schritt zurückgehen. Das habe ich euch in den nächsten paar Folien aufgezeigt. Und ich werde ganz schnell durchgehen, damit wir uns nicht verzetteln. Aber was passiert ist, ist, Jesus hat nicht nur im Matthäus Kapitel 24, sondern schon lange vorher angekündigt, dass die religiösen und staatlichen Mächte und Gewalten, die ihm entgegenstehen, in Form der sadduzäischen und pharisäischen Herrschaft, also der Sanhedrin, der ja damals die Juristen, also sowohl die Gesetzgebung war, als auch die, die Polizeikraft befehligt hat, das war damals alles unter einem Hut, dass dieses Konstrukt ihn ablehnen, weil er ja als König nach Jerusalem eingeritten ist, sozusagen als der legitime Herrscher Jerusalems, wenn dann die gegenwärtigen Herrscher Jerusalems ihn ablehnen, das nicht gut gehen kann, sondern es zu einer Power-Konfrontation kommen wird zwischen Christus und den Mächten, die in Jerusalem herrschen, und dass diese Power-Konfrontation so ausgehen wird, dass der Tempel, dass der Sitz, da wo das jüdische Herrschaftssystem ihren Platz hatte, inklusive eben des religiösen und ökonomischen und staatlichen Machtstrukturen untergehen wird. In verschiedenen direkten Aussagen als auch Gleichnissen. Also Matthäus 21 haben wir das Zitat, was Jesus benutzt, dass mein Haus, also das Haus Gottes, zu einer Räuberhöhle gemacht wird. Die Räuberhöhle kommt aus Jeremia 7. Und in Jeremia 7 wird der Räuberhöhle versprochen, dass sie untergehen wird und vernichtet wird. Dann als nächstes haben wir die Kinder, die im Tempel rufen, Hosanna dem Sohn Davids, und nicht ganz verstandene Bibelstelle in unserem heutigen Kontext benutzen wir meistens fälschlicherweise, um irgendwie eine Legitimation für Kinderdienste hervorzukramen, aber hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern Jesus sagt, habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Und diese Verse kommen aus Psalm 8, Vers 13, und der ganze Vers geht, aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du dir Lob gegründet, um deiner Bedränger willen, um zum Schweigen zu bringen, den Feind und die Rachgierigen. Das heißt, was Jesus hier behauptet, ist, dass das Singen der Kinder im Tempel ein Anzeichen Gottes ist, dass Gott mit seiner Macht eingreifen wird und diejenigen, die ihm entgegenstehen, vernichten wird in der Kraft Gottes. Dann können wir weiter mal so ein bisschen weitergehen, direkt oder in einer direkten Aussage sagt Jesus, dass die Macht der jüdischen Leiter weggenommen werden wird, einer Nation gegeben wird, wird die Früchte tragen. In Matthäus 23, sind wir schon kurz vor 24, diese Aussage von Jesus, ich hätte euch gern zu mir versammelt, aber siehe, euer Haus wird euch öde verlassen werden. Das ist ganz interessant. Damit sagt er nicht nur mein Vaters Haus, sondern es ist euer Haus. Jesus distanziert sich vom Tempel und sagt, das Ding wird komplett untergehen. Und wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen zurückgucken, stehen wir jetzt mit den Jüngern, gucken hier drüber über das Kidron-Tal auf den Tempel und die Jünger erinnern sich daran, was Jesus gesagt hat, nämlich euer Haus wird euch öde gelassen werden und die können sich das überhaupt nicht vorstellen. Und so fängt Matthäus 24 an, dass die Jünger Jesus fragen, Jesus, das ist ja der Wahnsinn, dieser Monumentalbau, also dieses herodianische Wunderwerk auf der einen Seite, woran jetzt Jahrzehnte gebaut wurde, diese Machtkonzentration an Judentum, die soll komplett untergehen. Hast du nicht diese riesengroßen Steine gesehen? Hast du nicht dieses Bauwerk gesehen? Wenn das untergeht, was ist das Zeichen dafür, dass es untergeht und das Zeichen deiner Wiederkunft? Das heißt, das, was sich die Jünger nur vorstellen können, ist, dass der einzige Moment, wo der Tempel tatsächlich beseitigt wird, ist der Moment, wo Jesus final wiederkommen wird als glorreicher Richter der Weltgeschichte, der komplett einen neuen Himmel und neue Erde schaffen wird. Das ist ihr Denken. Und was Jesus macht ist, er teilt das jetzt auf, und das war der Grund für diese Folie, er teilt die falsche Vorstellung der Jünger auf in, sie denken, der Tempel wird zerstört werden, was sind die Zeichen dafür? Und gleichzeitig, was ist das Zeichen einer Wiederkunft? Und sagt, okay, pass mal auf, liebe Jünger, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Der Untergang des Tempels auf der einen Seite hat mit meiner Parousie, mit meiner glorreichen Wiederkunft am Ende der Welt gar nichts zu tun. Und dann macht Jesus drei Kategorien auf und in den ersten 14 Versen beschreibt er, was keine Anzeichen sind für die Zerstörung Jerusalems. Und die gucken wir uns gleich an. Ab Vers 15 bis zum Vers 35. Und das ist das, was Jesus gemeint hat, dass es um die Frage geht, diese Dinge werden alle geschehen innerhalb dieser Generation. Spricht eben Jesus nicht von seiner Wiederkunft, sondern er spricht von der Zerstörung Jerusalems. 70 nach Christus. Und erst ab Vers 36 kommt dann Lehre über seine Wiederkunft. So, wenn wir jetzt uns das Ganze nochmal angucken, was sind also keine Zeichen für die Zerstörung Jerusalems? Beginnt Jesus und sagt ab Vers 4, seht zu, dass euch niemand verführe. Viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Sie werden viele verführen. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Seht zu, erschreckt nicht. All dies muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Und in Klammern meint Jesus damit, es ist nicht das Ende des Tempels. Das heißt, was er den Jüngern sagt, ist, lasst euch von niemandem verrückt machen, weil das ist der historische Hintergrund. Judäa ist in einem bisschen im Endzeitfieber. Also Judäa ist in einem Rebellionsfieber und das kulminiert sich noch immer, je weiter wir in die 60er Jahre des ersten Jahrhunderts gehen. Und Jesus sagt, lasst euch niemand verführen, es werden viele falsche Propheten auftauchen, ihr werdet von Kriegen hören, etc. etc. Macht euch keine Platte. All diese Sachen haben nichts mit dem Ende des Tempels zu tun und schon gar nicht mit meiner Wiederkunft. Auch in Vers 7, Vers 7 geht weiter und wir dürfen nicht vergessen, dass Vers 6 oder Vers 7 mit Vers 6 verknüpft ist. Im Vers 6 hat Jesus eben gerade gesagt, diese Dinge sind nicht das Ende. Und dann kommt in Vers 7 ein Denn. Das Denn erklärt nochmal die vorherigen Verse. Das heißt, es folgt keine chronologische Abfolge. Also, ich habe hier aufgeschrieben auf der Folie, Jesus sagt nicht, danach wird sich Nation gegen Nation erheben, Königreich gegen Königreich. Das heißt, hier, wir haben keine Chronologie, sondern Jesus geht einmal zurück und sagt, ich habe eben euch gerade von Kriegen und Kriegsgeschrei erzählt. Das sind keine Anzeichen für das Ende des Tempels und auch keine Anzeichen für meine Wiederkunft. Lasst mich nochmal sagen, denn Nation wird sich gegen Nation erheben, Königreich gegen Königreich, das sind die Kriege, über die Jesus eben in dem vorherigen Vers gesprochen hat. Es werden Hungersnot und Seuchen und Erdbeben sein da und dort. Alles dies ist aber der Anfang der Wehen. Und dieser Begriff Anfang der Wehen ist missverstanden. Anfang der Wehen denkt man oder wird hier und da mal interpretiert, dass wie so, oh, jetzt geht's los, das ist die Geburt der Endzeit, die Geburt der Wiederkunft von Jesus. Wir selber haben, ich bin verheiratet, habe eine wunderbare Frau und drei wunderbare Kinder. Und besonders bei unserem ersten Kind hatte meine Frau immer wieder Anfänge der Wehen. Ich weiß gar nicht, wann es war, 5. Monat oder irgend sowas, ja. Und ich als unkundiger, zukünftiger Vater habe immer jedes Mal, wenn hat er gesagt, oh, es zwickt, es zwackt, eine Wehe, habe gedacht, ach du Schreck, viel so zeitig, ja. Aber es hat sich noch 2 Monate hingezogen, ja. Das heißt, Anfang der Wehen bedeutet ganz relaxen, Leute. Das hat noch gar nichts mit der Geburt zu tun, sondern das sind einfach nur, wir würden heute vielleicht sagen, Vorwehen oder irgend sowas. Das heißt, Jesus nimmt diese Beispiele, Kriege, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben, als Nullzeichen für irgendetwas. Sie haben nichts mit der Zerstörung des Tempels und auch nichts mit seiner Wiederkunft zu tun. Viele falsche Propheten werden kommen. Das Evangelium wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, den Nationen zum Zeugnis. Und dann wird das Ende, erst dann wird das Ende des Tempels kommen. Und ich habe hier auf dieser Folie so ein bisschen geschrieben, dass alle die beschriebenen Ereignisse, die wir eben gerade uns angeguckt haben, charakterisieren die Zeit zwischen 33 nach Christus oder 30 nach Christus und 70 nach Christus. Keine der Ereignisse sind Anzeichen für die Zerstörung des Tempels und die Jünger sollen nicht in Panik verfallen, sondern die Ruhe bewahren. Und dann habe ich einfach mal so die einzelnen Kategorien rausgenommen. Wie zum Beispiel, wo Jesus sagt, viele werden unter meinem Namen kommen, sagen, ich bin der Christus. Und habe so ein paar Beispiele sowohl aus dem Neuen Testament als auch aus der säkulären Welt der damaligen Zeit aufgeschrieben, um uns einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, dass das tatsächlich im ersten Jahrhundert so war. Also, wir wissen aus Apostelgeschichte 5, eine Beschreibung eines der vielen falschen Propheten, die gekommen sind und gekommen sind, kurz nachdem Jesus auferstanden ist und behauptet haben, sie sind der Christus. Eines davon haben wir in Apostelgeschichte 5, wo geschrieben steht, in diesen Tagen stand Theudas auf und sagte, dass er selbst etwas sei, dem eine Anzahl von etwa 400 Männern anhing. Er ist getötet worden und alle, die ihm Gehör gaben, sind zerstreut und zernichtet worden. Nachdem stand Judas der Galiläer auf in den Tagen der Einschreibung und machte eine Menge Volk abtrünnig. Und auch die sind umgekommen. Das heißt, du hast in der Apostelgeschichte ständige Beschreibung. Einer nach dem anderen kommt, Leute, ich bin der Endzeitprophet, ich bin der Messias, folgt mir in die Wüste. Sie kommen alle um. Und das wissen wir auch von Josephus aus seinem Werk Der jüdische Krieg. Habe ich euch auch ein Beispiel mitgebracht, wo er schreibt, gleichzeitig traten Gaukler und Betrüger auf, beredeten die Menge, ihnen in die Wüste zu folgen. In die Wüste zu folgen heißt immer, eine messianischen Bewegung zu folgen, wo sie mit Gottes Beistand offenbare Zeichen und Wunder tun würden. Viele glaubten ihnen, mussten aber für ihren Unverstand schwer büßen, da Felix sie zurückholen und hinrichten ließ. Zu dieser Zeit kam auch ein Mensch aus Ägypten nach Jerusalem, der sich für einen Propheten ausgab und das gemeine Volk verleiten wollte, mit ihm auf den Ölberg zu steigen, also da, wo Jesus jetzt eben gerade spricht. Dort sagte er, wolle er ihnen zeigen, wie er auf sein Geheiß die Mauern Jerusalem zusammenstürzen, durch welche er ihnen dann den Einzug in die Stadt bahnen würde. Als Felix hiervon Kunde erhielt, ließ er die Besatzung alarmieren, machte mit einer starken Abteilung von Reitern und Fußsoldaten einen Ausfall aus Jerusalem, griff den Ägypter und dessen Angehörigen an, und 4.200 Männer wurden abgeschlachtet. Josephus beschreibt das innerhalb der Regentschaft von Felix, des jüdischen Gouverneurs. Felix hat von 52 bis 60 nach Christus regiert. So, das heißt ungefähr 20 Jahre, 25 Jahre, nachdem Jesus das gesagt hat, ist es genauso auch gekommen.
Ja, Dirk,
Kriege, ja.
vielleicht da mal eingehakt.
Ja.
Damit gehst du aber auch ein Stück weit gegen die Deutung dieser Passagen in Matthäus 24, wie sie ja auch von vielen evangelikalen Christen und
Ja,
Theologen vorgenommen
ja,
werden, ne,
ja.
die eben diese Passagen so ganz klar lehren und verstehen als Zeichen der Endzeit.
Ja. Ja. Ja, ich glaube, leider wurde diese Passage missverstanden, weil die Evangelikalen haben manchmal auch einen großen Schwachpunkt. Sie gehen auf eine Bibelstelle und sagen, wow, guck mal da, da steht etwas von Kriegen, Erdbeben etc. Dann gucken sie den Fernseher an und sagen, da, jetzt haben wir irgendwie so ein starkes Erdbeben, hat es noch nie gegeben etc. etc. Muss doch Matthäus 24 sein. Und wir sind nicht gut da drin, uns den Kontext anzugucken. Wir sind nicht gut, uns da drin die ganze Passage anzugucken. Müssen wir aber machen. Und die Passage ist ganz klar und eindeutig aufgebaut. Der Vers 36, den wir uns angeguckt haben, ist der Bruchvers, der alles, was vorher geschieht, aber so etwas distanziert in einen unüberbrückbaren Graben, wo Jesus sagt, ab Vers 36 ist meine Wiederkunft. Vor Vers 36 hat nichts, aber auch gar nichts mit meiner Wiederkunft zu tun. Ja, das ist wichtig für die anfängliche Frage, die wir eingegangen sind, wo wir immer noch dran sind, die zu beantworten, nämlich die Frage, diese Dinge werden geschehen. Hat Jesus damit seine Wiederkunft gemeint und hat er sich damit geirrt oder hat er tatsächlich Dinge beschrieben, die tatsächlich wirklich so eingetreten sind? Und da sind wir immer noch auf der Reise. So, Kriege und Kriegsgerüchte. Wir haben von Mitte bis Ende des ersten Jahrhunderts immer wieder bei Tacitus Beschreibungen, wo man von Kriegen hört bei den Germanen, in Afrika, in Britannien, bei den Parthern etc. etc. Das heißt, die Zeit war nicht sehr ruhig. Es war eine unruhige Zeit. Kriege, Hungersnöte und Seuchen waren ebenso Charakteristika der Zeit des ersten Jahrhunderts. Seneca beschreibt zum Beispiel hier Erdbeben, wie oft sind die Städte Asiens und Achaias gefallen mit einem tödlichen Schock, wie viele Städte sind in Syrien verschluckt worden, wie viele in Mazedonien. So Erdbeben war an der Tagesordnung und Jesus, genau das, was Jesus vorausgesagt hat. Es wird Erdbeben passieren, es werden Seuchen passieren. Solche haben wir zum Beispiel die Hungersnot 44 nach Christus. Und es hat nichts, aber auch überhaupt gar nichts mit dem Ende zu tun. Sondern wo Jesus die Menschen einschwört oder seine Jünger einschwört, ist Verfolgung. Und das ist hier mal einen interessanten Vers, der wieder ein Indiz ist, dass Jesus eben nicht von der Endzeit spricht, sondern vom ersten Jahrhundert. Nämlich in Matthäus steht, sie werden euch in Drangsal überliefern und euch töten. Allerdings in Markus Evangelium, Markus 13, Vers 9, schreibt Jesus, seht dieselbe Passage. Dieselbe Aussage, nur Markus nimmt eine kleine andere Beschreibung für Drangsal. Also da, wo Matthäus abgekürzt hat, macht Markus es ausführlicher und er beschreibt uns die Drangsal, was für eine Art von Drangsal es ist und sagt, sie werden euch an die Gerichte, an die Synhedria überliefern und in den Synagogen, Synagogoi ist griechische Wort Synagogoi, geschlagen werden, etc., etc., etc. Und insbesondere die beiden ersten Worte sind für uns interessant, Synhedria und Synagogoi, weil nämlich die Synhedria und die Synagogoi typisch jüdische Art der Gerichtsausübung sind und diese verschwinden 70 nach Christus. Das heißt, Jesus beschreibt hier eine jüdische Verfolgung, die vor 70 nach Christus stattgefunden hat. Und die beiden anderen wurden die heidnische Verfolgung, die wird weitergehen, aber die jüdische Verfolgung wird in der Form aufhören. Das heißt, Markus hilft uns hier, diesen Abschnitt, den wir auch in Matthäus haben, historisch da zu verankern, wo Jesus ihn verankert haben wollte, nämlich vor 70 vor Christus. Okay, jetzt kommen wir zum nächsten großen Abschnitt, nämlich Verse 15 bis 35. Der ist schwieriger und ich habe absolute Sympathie, sowohl für meine evangelikalen Geschwister, auch für meine nicht evangelikalen Geschwister, die sagen, das klingt aber anders in diesen Versen für unsere deutsche Ohren als 60 bis 70 nach Christus. Das klingt nach Endzeit. Und das hat damit was zu tun, dass Jesus eine ganz gewisse Sprache verwendet, die nicht unsere Sprache ist und die gucken wir uns jetzt einfach mal im Detail an. Ab Vers 15 präsentiert Jesus ein Zeichen und nur ein Zeichen, welches gegeben wird, was das Anzeichen für die Zerstörung des Tempels sein wird, aber nicht für sein Wiederkommen. Er sagt nämlich, wenn er den Gräuel der Verwüstung seht, von dem Daniel der Prophet geredet hat, wenn er an der heiligen Stätte steht, dann Beine in die Hand nehmen, aus Judäa fliehen, aus Jerusalem abhauen. Das ist das letzte Zeichen, das Final oder das einzige und finale Zeichen, dass der Tempel untergehen wird und dass Gott dem Tempel nicht beistehen wird und dass es sinnlos ist, zu versuchen, in nationalistischer Rettungsaktion darauf zu hoffen, dass Gott irgendwie den Tempel bewahren oder untergehen bewahren wird und nicht untergehen lassen wird. Jesus sagt, nein, er selber wird derjenige sein, der hinter der Zerstörung des Tempels steht. Der Tempel ist verloren und deshalb abhauen. Gräuel der Verwüstung kommt, haben wir schon gesehen, ist, ursprünglich aus Daniel Kapitel 8. Und wir kürzen jetzt mal ein bisschen ab, damit es nicht ganz so lang wird. Hier hilft uns Lukas weiter, weil die Leser vom Matthäus-Evangelium waren sich mit dem Alten Testament viel mehr vertraut als die Leser des Lukas-Evangeliums. Und Lukas übersetzt für uns. Lukas genau dieselbe Sprache, genau dasselbe Ereignis. Lukas 21 ist dieselbe Rede wie Matthäus 24. Und wenn wir zu dem Punkt kommen, Gräuel der Verwüstung, und die jüdischen Zuhörer sofort wussten, was es ist, tut Lukas uns den Gefallen, weil wir wissen es heute auch nicht mehr. Oder die Wissenschaftler wissen es, aber man muss eben nachgraben. Und erklärt es uns, für uns, und sagt, wenn du Jerusalem von Armeen umgeben siehst, dann Beine in die Hand und abhauen. Und es gibt drei wahrscheinliche Szenarien, wo das passiert ist, die uns von Josephus beschrieben werden. Einmal 66 nach Christus, einmal 66 nach Christus mit Cestius, der ursprüngliche Römer, der Jerusalem umzingelt hat und dann seine Truppen erstaunlicherweise aus nicht erklärlichen Gründen wieder abgezogen hat. Dann Vespasian, der die erste Belagerung von Jerusalem eingeleitet hat und dann aufgrund der Neuigkeiten, dass der Kaiser in Rom gestürzt ist und dann das Drei-Kaiser-Jahr war und die anderen Kaiser da waren und er sich so selbst zum Kaiser machen wollte durch seine Armeen, ebenso von Jerusalem wieder abgerückt ist und dann 70 nach Christus Titus nochmal in einer Begebenheit passiert. Wo Folgendes passiert ist eben, die römischen Armeen, die feindlichen Armeen standen um Jerusalem herum, belagerten Jerusalem schon und haben sich dann aus unerklärlicher oder beim zweiten Fall aus und dritten Fall aus erklärlicher Ursache ganz kurz zurückgezogen. Und dann wurde ein Fenster aufgemacht für diejenigen, die die Warnung von Jesus wussten, aus Jerusalem zu verschwinden und abzuhauen. Und wir wissen von, jetzt habe ich den Namen vergessen, einem Kirchenhistoriker, Eusebius aus dem 4. Jahrhundert, der beschreibt uns, dass die Christen diese Warnung aus Matthäus 24 ernst genommen haben und nach Pella abgehauen sind und keiner der Christen in Jerusalem umgekommen ist bei der Belagerung. Die Beschreibung, die wir uns hier angucken, nicht wieder runter ins Haus gehen, kein Mantel zurücklassen, in die Berge fliehen, etc., etc., all dies sind Beschreibungen, die die örtlichen Begebenheiten des antiken Judäa im 1. Jahrhundert widerspiegeln. Also, wenn wir uns etwas, wenn wir uns das angucken, geh nicht runter, um etwas aus dem Haus zu holen, auf dem Feld nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Das ist so, wie Judäa im 1. Jahrhundert aussieht und wie es heute in Jerusalem nicht mehr aussieht und wahrscheinlich auch nie mehr wieder aussehen wird, weil sich unsere Architektur gewandelt hat. Die Art und Weise, wie die Flucht beschrieben wird, eben, dass es sozusagen innerhalb der Stadtmauer Häuser gab, die eine flache Dachterrasse hatten, die miteinander angebunden waren, so dass man von Haus zu Haus sich auch bewegen konnte und über die Stadtmauer fliehen konnte, war genau das, was passiert ist. Das heißt auch hier wieder ein Anzeichen dafür, dass wir uns im ersten Jahrhundert befinden. Dann haben wir noch ein paar weitere Anzeichen wäre von Schwangeren und Stillen, Bethesda Flucht nicht im Winter geschehen, noch am Sabbat. Auch das ist wieder ganz typisch erstes Jahrhundert, aufgrund dessen eben, dass am Sabbat keine Reise möglich sein wird. Und jetzt kommen wir zu der schwierigen Stelle im Vers 21. Es wird eine große Drangsal sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und noch je sein wird. Punkt. Und genau das, Simon, meinte ich, wenn Leute sagen, das muss doch aber die Endzeit sein. Ja, also die lesen die Verse und sagen, So ein Drangsal, so etwas hat es bisher noch nie gegeben und wird es nie wieder geben. Das kann nicht erst das Jahrhundert sein. Und ist es aber doch, und wir müssen uns ein bisschen dran gewöhnen, dass Jesus eine andere Sprache spricht als wir. Also wir können auch nicht von Shakespeare erwarten, dass er in meinem Fall perfektes Sächsisch spricht, sondern er spricht Englisch, was selbst mir als, keine Ahnung, mehrere Jahre in den USA gelebter äußerst schwerfällt zu verstehen. Und
Übrigens, so wie mir mit Sächsisch.
Wie bitte?
Übrigens, so wie mir mit Sächsisch.
Mir mit Sächsisch? Du warst
da. Da würde ich wahrscheinlich William Shakespeare in seinem 15. Jahrhundert Englisch besser verstehen als ein Sachsen.
Okay.
Das ist mal nur am Rande.
Ja, ja. Ja, um uns mal ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, was Jesus hier sagt, es wird eine große Drangsal sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist, noch je sein wird, ist eine Art von Rhetorik, die mit der Jesus keine mathematische Genauigkeit kommunizieren will, wie wir sie erwarten. Also wir als Deutsche, wir würden, wenn wir das hören, wir würden das einordnen, wir würden irgendwie eine Skala anfertigen von 1 bis 100 und würden dann jede Drangsal irgendwie mathematisch einordnen und von Jesus erwarten, dass was er damit meint, dass die Skala da die 100 erreicht hat, war nie vorher, wird es nie wieder sein. Ist aber einfach nicht so, wie Jesus gesprochen hat, sondern Jesus spricht auf dieselbe Art und Weise, wie er reden gelernt hat, nämlich in der Tora, im Alten Testament. Das ist seine Sprache, wo er zu Hause ist. Und dann habe ich euch nur eines von vielen Beispielen mitgebracht, wo wir ein interessantes Phänomen finden, nämlich 2. Könige 18, Vers 5, heißt es, Hiskia vertraute auf den Herrn, den Gott Israels. Nach ihm hat es seinesgleichen nicht gegeben unter den Königen von Juda, noch unter denen, die vor ihm waren. Das heißt, 2. Könige 18, Vers 5 beschreibt Hiskia als den allerbesten König, den es jemals gegeben hat. Und so einen guten König wird es auch nie wieder geben. Also selbe oder ähnliche Terminologie, die Jesus verwendet. Etwas später, nämlich 5 Kapitel später in 2. Könige 23, 25, kommt jetzt ein neuer König, Josia. Und über Josia wird geschrieben, vor Josia gab es keinen König wie ihn, der zu dem Herrn umgekehrt wäre mit seinem ganzen Herzen, mit seiner ganzen Seele, mit seiner ganzen Kraft. Und nach ihm ist seinesgleichen keiner aufgestanden. Und du denkst so, na, pass mal auf, lieber Königeschreiber, also 5 Kapitel, das hat euch doch noch nicht lange gedauert. Ja? Wie kann denn das sein, dass man 5 Kapitel später unseren Hiskia vergesst, über den ihr eben gerade gesagt habt, so einen großen König gab es nie vorher und wird es nachher auch nie wieder geben. Und dann dasselbe behauptet ihr dann von Josia. Ein offensichtlicher Fehler im Alten Testament.
Man muss ja betonen, das ist wirklich derselbe Schreiber. Also wenn jetzt jemand hingeht und sagt, wir lesen einmal in 2. Könige das und einmal lesen wir dasselbe wieder in Jesaja, dann könnte man von außen sagen, ah, ich glaube nicht an eine innerbiblische Linie, da ist ein Widerspruch unter den verschiedenen biblischen Autoren. Aber der Schreiber von Könige oder auch die redaktionellen Überarbeiter später, die hätten ja wirklich auf allen Augen blind sein müssen, wenn sie da so einen scheinbaren Widerspruch übersehen hätten.
Natürlich.
Also das spricht eben dafür, dass es genauso ist, wie du sagst, dass es eine überschwängliche Sprache ist, die hier verwendet wird.
Absolut, absolut. Also diese 5 Kapitel, die wurden am selben Tag geschrieben. Also der Schreiber dieser Historie hat sich hingesetzt, die 5 Kapitel schaffen die an einem Tag. Das hat er nicht vergessen, was der früh geschrieben hat, ja. Vor der Mittagspause. Und man muss auch noch dazu sagen, wenn es Diskrepanzen, wenn die Schreiber oder die Abschreiber scheinbare Diskrepanzen gesehen zu haben, merken wir das oft, indem Fußnoten angefertigt werden oder etwas versucht wird zu korrigieren etc. oder so das sauber auszugleichen. Ist nicht der Fall in 2. Könige 18 und 2. Könige 23, sondern für die Schreiber und für den Abschreiber war es völlig normal, beide Könige als den größten König zu bezeichnen, der jemals da war. Und was wir hier sehen, ist eine hebräische Art und Weise zu sprechen. Eine hebräische Art und Weise zu sagen, Mensch, das wird intensiv. Das wird krass. Mehr will man damit gar nicht, will man, das ist intensiv. Aber mehr will man in dem Augenblick überhaupt nicht sagen. Ja.
Nur kurz, Dirk,
Okay.
wir müssen vom Tempo ein bisschen
Ja, ich beeile mich, ich beeile
denken,
mich, ich
weil wir
beeile
haben ja
mich.
noch 4 Einwände danach.
Ich beeile mich. Ich beeile mich. Oder wir machen zwei Teile.
Ach, ich fände es besser, wir würden lieber dann eine
Gut.
Stunde 10 oder so, aber
Okay,
in einem, dann hätten wir uns.
gut. Gut, geht klar. Dann überspringen wir ein bisschen, um ein bisschen Zeit zu sparen.
Also nicht, wenn es wesentlich ist. Also wenn du
Ja,
jetzt
ja.
das Gefühl hast, es wären, du kannst ja auch die, du bist halt, du musst halt zum Beispiel nicht immer die Sachen immer ganz vorlesen,
Ja,
sondern
ja,
genau.
ja, ja. Die Sachen sind alle wesentlich, Simon. wir machen hier weiter. Wir machen noch ein bisschen, ein kleines bisschen weiter mit noch weiteren schwierigen Textstellen, die aber auch ins erste Jahrhundert, nämlich um oder kurz vor der Zerstörung Jerusalem stattfinden. Also Jesus sagt, Jesus nach dieser Drangsal jener Tage, wo die Sonne verfinstert werden, Mond wird seinen Schein nicht fallen, Sterne werden vom Himmel fallen, Kräfte der Himmel werden erschüttert werden und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Das klingt, hierfür habe ich auch wieder vollstes Verständnis für jeden deutschen Leser, das klingt nach Wiederkunft von Jesus. Also wenn Sonne verfinstert wird, der Mond seinen Schein nicht mehr geben, was ist das nicht, wenn es nicht das Ende der Zeit ist? Aber auch hier müssen wir uns daran erinnern, dass Jesus alttestamentliche Sprache spricht. Er spricht nicht wie wir. Er spricht so, wie es er gekannt ist oder wie er es kennt. Und alttestamentliche Formulierungen von fallenden Sternen und kosmischen Phänomenen beschreiben nicht, was im Himmel passiert, sondern ist eine Art und Weise zu beschreiben, was auf der Erde passiert. Das heißt, wenn die Propheten gesprochen haben und Jesus benutzt prophetisch-apokalyptische Sprache hier, benutzt er kosmische Phänomene und beschreibt damit aber politische Umbrüche und militärische Turbulenzen auf der Erde. Habe euch nur zwei Beispiele mitgebracht. Das erste ist aus Jesaja. Da heißt es hier, der Tag des Herrn kommt, grausam mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen. Die Sterne des Himmels und ihre Sternbilder werden ihr Licht nicht leuchten lassen. Die Sonne wird finster sein bei ihrem Aufgang und der Mond wird sein Licht nicht scheinen lassen. Exakt die Terminologie, die Jesus verwendet, kommt aus Jesaja 13, Vers 9 bis 19. Und wer sich Jesaja 13 anguckt, beschreibt Jesaja nicht die Endzeit, sondern er beschreibt Gericht über die Nation Babylon, die durch die militärische Eroberung des Babylonischen Reiches durch die Medo-Perser im 5. Jahrhundert vor Christus stattgefunden haben. Das heißt, es ist eine Art und Weise, wenn Jesus sagen will, da gibt es einen Krieg, einen ganz furchtbaren Krieg, benutzt er Naturkatastrophen oder benutzt er kosmische Phänomene, so wie wenn wir die Grausamkeiten des Zweiten Weltkrieges beschreiben würden und Hebräer des ersten Jahrhunderts wären, hätten wir, was weiß ich, die Schlacht von Stalingrad beschrieben, indem wir gesagt hätten, da geht der Mond unter, die Sonne hört auf zu scheinen. Die Sterne fallen auf die Erde und es macht einfach nur Rums und es ist Schluss. Das ist einfach die Art und Weise, wie Jesus schreibt. Das heißt, bei genauem Hingucken, und wir haben jetzt nicht so wirklich die Zeit, uns in jedes Detail zu gehen, deshalb gehe ich einfach mal so weiter, sehen wir, dass all die Dinge, die Jesus hier verheißt, nicht Verheißung seines Wiederkommens, sondern Verheißung der Zerstörung des Tempels sein werden. Das Letzte, was wir uns angucken, in diesem Kontext.
Nur kurz. Du kannst gleich wieder an den Punkt, merk dir die Stelle, wo du gerade gesprochen hast. Ich dachte mir gerade, weil sich die anderen 4 Einwände alle auf die Apostel beziehen,
Ja.
wäre das eigentlich tatsächlich ganz gut, vielleicht eine Zweiteilung zu machen. Teil 1, war Jesus ein gescheiterter Endzeitprophet?
Okay,
Teil
gut.
2, haben die frühen christlichen Verkündiger, waren die Apostel, lagen die Apostel falsch?
Okay,
Genau, also
gut.
das heißt, genau, wenn du da jetzt noch irgendwie die Folien, die du übersprungen hast, machen willst, nimm die ruhig und dann, genau.
Nee, weil dann kommen wir beim ersten zu einer Stunde, dann haben wir jetzt noch eine Viertelstunde, kommen zum Punkt und dann machen wir den Rest, dann vielleicht noch eine
Ja,
halbe
ja,
Stunde oder so.
ja. Also die
Okay, gut.
Apostel meinst du, brauchen wir eine halbe Stunde für die vier anderen bis
Ja,
zum
oder
Ende?
20 Minuten oder so, oder
Echt so
keine
kurz, ne?
Ahnung. Ja.
Nee, ist okay, also alles klar, super.
Okay, und kommt darauf an, wie viel wir dann vielleicht in die Diskussion kommen. Also wenn wir diskutieren, wird es vielleicht länger.
Nee, alles klar. Also,
Ja.
genau, setz ruhig gerne an den Punkt nochmal an, wo du gerade
Okay.
bei hier warst, und dann machen wir da dann bei Jesus bald Schluss. Genau.
Die nächste große Herausforderung, wo ich auch wieder volle Sympathie mit den deutschen Hörern habe, die sagen, das muss doch das Wiederkunft von Jesus sein, ist Vers 30. Dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Klingt doch so wie zweite Wiederkunft von Jesus, ist es aber überhaupt nicht. Aufgrund folgender Tatsache. Erstens, nirgendwo in diesem Vers wird das Kommen von Jesus mit dem griechischen Wort Parousia gekennzeichnet. Und selbst wenn es das wäre, bedeutet das nicht, dass es automatisch die Wiederkunft von Jesus ist. Sondern Jesus beschreibt sein Kommen hier, Vers 30, mit dem griechischen Wort Erkomai. Der Sohn des Menschen wird kommen. Das heißt nicht wiederkommen. Er wird kommen. Und die große Frage, die wir uns stellen müssen, ist gleich, wo kommt er denn hin? Also das gleich ist auch dieses, das griechische Wort heißt nicht nur kommen, sondern es heißt auch gehen. Also der Sohn des Menschen wird sozusagen kommen, gehen, der wird sich fortbewegen von einem Ort zum anderen. Und die Frage ist, wo geht er denn eigentlich hin? Und das finden wir gleich raus. Außerdem müssen wir beachten, dass nicht der Sohn des Menschen im Himmel erscheint, im Anfang vom Vers 30, sondern das Zeichen, Doppelpunkt, und das Zeichen heißt, Sohn des Menschen kommend im Himmel, wird sichtbar sein. Das heißt, die Menschen, was Jesus nicht sagt, ihr werdet mich sehen, wie ich wiederkomme, sondern Jesus sagt, ihr werdet ein Zeichen sehen. Und das Zeichen heißt, Sohn des Menschen kommend. Dran denken, nicht wiederkommen, sondern kommend im Himmel. Und wenn wir uns dann das Wort, wenn wir dann angucken, wo kommt eigentlich dieses Wort Sohn des Menschen her? Und wo kommt das Wort Sohn des Menschen kommend her? Ist wieder ein Zitat, eben was wir gerade gesehen haben, mit alttestamentlicher Sprache der Könige, war ein riesengroßer König, wow, gab es so vorher, wird nie wieder sein. Altes Testament. Die Beschreibung von Sterne fallen vom Himmel, Altes Testament. Sohn des Menschen kommend ist ebenso Altes Testament. Und Jesus greift hier auf Daniel zurück, Daniel 7, Vers 13, wo der Sohn des Menschen kommt mit den Wolken des Himmels. Und Daniel 7, Vers 13 beschreibt nicht die Wiederkunft von Christus zur Erde, sondern beschreibt das Hingehen vom Sohn des Menschen zu Gott dem Vater, um von Gott dem Vater Macht und Autorität zu bekommen, ein eigenes Reich zu bauen und das Reich seiner Feinde zu zerstören. Also, was Daniel in Daniel 7 beschreibt, ist das, was er in den vorherigen Kapiteln schon beschrieben hat, mit der großen Statue, wo der Stein kommt, die Statue zerschmettert, der Stein sein eigenes großes Reich wird, wird hier in anderer Sprache beschrieben. Es kommt ein übernatürlicher, göttlicher Menschensohn zu Gott dem Vater, nimmt von Gott dem Vater Kraft und Herrlichkeit, und dieser Sohn des Menschen benutzt diese erhaltene Kraft und Herrlichkeit, um sein eigenes Königreich zu bauen und seine Könige zu zerstören. Und das ist, was Jesus hier beschreibt. Er beschreibt nicht seine Wiederkunft, sondern er sagt, ihr werdet physisch erleben, ihr werdet physisch sehen, wie ich mein eigenes Reich baue und das Reich meiner Feinde zerstöre. Gut. Dieses Wort Sohn des Menschen am Himmel haben wir schon in Matthäus 26 oder werden wir später Matthäus 26, Vers 63 bis 65 sehen, wo der Hohepriester fragt, sage uns, bist du der Messias? Und Jesus sagt, pass auf, ihr werdet den Sohn des Menschen kommen sehen mit Wolken der Herrlichkeit am Himmel. Und was Jesus auch beim Hohepriester sagt, ist nicht, ihr werdet mich wiederkommen sehen, sondern was er ihm verspricht, ist, ihr werdet sehen, wie ich von Gott dem Vater mit Macht ausgestattet werde, um euch nämlich meine Feinde zu zerstören. Das werden wir ein bisschen überspringen. Und im Vers 31 sehen wir, diese Verse sind alle miteinander verknüpft. Haben wir eine Beschreibung, nämlich von Evangelisation. Er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Sie werden seine Auserwählten versammeln bis zu den vier Winden der Erde her, von einem Ende der Himmel bis zum anderen. Auch das ist das passt mit Daniel 7 zusammen. Das ist die Beschreibung, dass Christus sein eigenes Reich baut. Wie? Durch Evangelisation. Ich habe euch das hier oder uns hier auf der nächsten Folie erklärt, seine Engel aussenden. Das griechische Wort Angelos bedeutet nicht unbedingt Engel, sondern ein Botschaftsüberbringer. Bezieht sich wahrscheinlich nicht auf echte Engel, sondern auf menschliche Predigt des Evangeliums. Die Trompete hat nichts mit 1. Thessalonicher 4, Vers 16 zu tun, wo Jesus bei dem Schall der Prophete, der Trompete wiederkommt, sondern hat etwas mit dem Jubeljahr zu tun, 5. Mose, Vers 30, wo sagt, wenn die Trompete bläst, wird das Jubeljahr ausgerufen werden und auch das Sammeln, oder das Sammeln kommt 5. Mose, Kapitel 30, die Trompete war 4. Mose 25. Das Sammeln bedeutet nicht, dass er die Menschen zu sich nach oben im Himmel sammeln wird, sondern dass er sie zu sich in einer Bundesbeziehung sammeln wird, so wie in 5. Mose geschrieben steht. Er wird dich wieder sammeln aus all den Völkern, wohin der Herr Gott dich zerstreut hat. Das heißt, wir haben eine Rückführung zum Bund, eine Rückführung hin in den Bundesschluss mit Gott. Und dann sollen die Juden vom Feigenbaum lernen. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist, seht ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn all dies seht, nämlich all dies bedeutet Gräuel der Verwüstung vor Jerusalem und nach dem Gräuel der Verwüstung große Drangsal und nach der großen Drangsal Zerstörung Jerusalems durch Christus, der selber sich Macht von Gott, dem Vater, genommen hat. Wenn das geschehen ist, sieht er, dass es nahe ist, dass es an der Tür steht. Und nahe bedeutet eben nicht hier in dem Augenblick meine Wiederkunft, sondern dass der Tempel komplett zerstört wird. Und dann haben wir unseren Vers, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis all dies geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte sollen nicht vergehen.
Jetzt hast du ja dann vorher schon diesen dritten Abschnitt, ab Vers 36, angesprochen. Hast du dazu auch Folien? Ah, super. Denn das tatsächlich ist, da bin ich jetzt gespannt auf deine Punkte, denn ich kann mich noch erinnern, wir hatten dich ja damals als Dozenten auf dem TSE und da hatten wir es von genau dieser Aufteilung, dann eben ab Vers 36 und seit ich diese Aufteilung so bewusst vor Augen habe, laufen meine Gespräche mit Zeugen Jehovas immer ganz anders, denn die beziehen sich da auf dieses Gleichnis vom treuen und verständigen Knecht ab Vers 45. Und wenn man sich das mal anschaut, im Kontext eben von all dem, was dann nach Vers 36 kommt, wird deutlich, warum die das falsch einordnen.
Ja. Können wir gleich kommen. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem, womit wir unsere Frage angefangen haben.
Genau, den Part cutten wir schon wieder raus. Genau, mach einfach dein Ding weiter. Das war unnötiger Anschub.
Jetzt kommen wir endlich zu dem, zur ursprünglichen Frage. Hat Jesus seine Wiederkunft an einem gewissen Zeitpunkt vorhergesagt und ist diese nicht eingetreten? Und im Vers 36 haben wir und das müssen wir uns bemerken, auch für das, was später kommen wird. Jesus zu seinen eigenen Lebzeiten macht hier ein ganz klares Statement für seine eigene Wiederkunft. Er lehrt die Jünger, er lehrt die Apostel, dessen Schriften wir uns dann als nächstes angucken werden. Und er sagt, von jenem Tag aber meint damit seine Wiederkunft, die wir im Vers 1, 2 und 3 von den Jüngern gefragt wurde, jener Tag aber, nämlich wenn ich wiederkomme, und jener Stunde weiß niemand, das heißt, es gibt kein Anzeichen, ich kann euch keinen Zeitplan geben, ich möchte euch auch gar keine Erwartung geben. Ja, also wenn wir darüber reden, hatten die damaligen Jünger eine Erwartung? Wenn sie sie hatten, hatten sie nicht von Jesus gehabt. Jesus hat sie nicht versprochen, sondern er hat ihnen eindeutig gesagt, es gibt null Informationen darüber, wann ich wiederkommen werde, sondern meine Wiederkunft wird so passieren. Dann gibt es ein Vergleichnis wie die Tage von Noahs. In den Tagen von Noah haben die Leute gegessen, getrunken, sie heiraten und verheirateten. Keiner hat auch nur anscheinend an die Wiederkunft von Jesus gedacht, sondern sie sind ihren ganz normalen Tagesablauf gegangen. Es gab keine Noah-Hysterie, genauso wie es keine Endzeit-Hysterie gibt und Jesus wiederkommt, nur weil die Hysterie da ist, sondern Jesus sagt, die Welt wird so mal wie möglich laufen, keine Anzeichen, keine Erwartung, und in dem Augenblick, wahrscheinlich in dem Augenblick, wo es keiner erwartet, kabumm, kommt er wieder mit großer Kraft und großer Herrlichkeit. Ja, das ist eine Aussage. Wenn wir uns jetzt, was jetzt folgt Folgendes. Als nächstes, Jesus hat, das ist sein wichtigster Punkt, den er seinen Jüngern klar machen will. Er sagt, es wird keine Anzeichen für meine Wiederkunft geben und damit auch keine Erwartung an eine spezifische Zeit, weil du weißt es einfach nicht. Sondern das Einzige, was dir übrig bleibt, wie du leben sollst, ist, du kannst nur jeden Tag für mich so leben, wie du leben würdest, wenn du ein Sklave bist, dessen Herr nicht anwesend ist. Du kriegst keinen Dienst, es gibt keine Ankündigung, es gibt kein Gefühl, es gibt kein vielleicht dann doch eher schon nächsten Monat oder nicht, sondern du hast nur eine Chance zu sagen, ich weiß es nicht, deshalb lebe ich jeden Tag so, dass ich ihm treu sein möchte. Und als nächstes kommen vier Illustrationen, die diesen Punkt, wo Jesus diesen Punkt ganz klar und deutlich machen will, es gibt keine Anzeichen für meine Wiederkunft und auch kein Indiz, was Erwartung schüren soll. Die erste Illustration ist die Illustration des Hausbesitzers, der keine Ahnung hat, wenn der Dieb kommt. Und natürlich, die Aussage von Jesus ist, wer hat denn schon jemals einen Dieb erwartet? Sondern die allermeisten Leute, die irgendwann mal nachts beklaut wurden, wachen früh auf und denken so, ups, was war denn das, ja? Weil wenn es ein Anzeichen gegeben hätte, hätte der Dieb gesagt, oh, pass auf, der Jesus, der hat versprochen, innerhalb dieser Generation, ja, jetzt geht die Generation langsam zu Ende, jetzt sollen wir uns vorbereiten. Jesus sagt, diese ganzen Gedankenspielerei könnt ihr schon mal ganz komplett vergessen, gibt es nicht, sondern ich werde völlig überraschend wiederkommen, wo du dich auch gar nicht darauf vorbereiten kannst. Die zweite Aussage vom Vers 45 bis zum Vers 51 ist ein Gleichnis, welches eine typische Szenerie aus der ersten Jahrhundert beschreibt, nämlich ein der Herr des Haushaltes geht auf Reisen, entweder Geschäftsreise oder auf Urlaubsreise, übergibt seinem vertrauenswürdigsten Sklaven die Verantwortung für die Versorgung und für das Haushalten des Haushaltes und die Pflege des Haushaltes. Und dieser Sklave denkt, ah, mein Herr ist weit weg, bevor der wiederkommt und fängt an, seine Mitsklaven zu misshandeln und zu missbrauchen. Und plötzlich kommt Christus unerwartet früher als gedacht. Das heißt, was Jesus mit dem ersten Gleichnis sagt, er, du weißt es nicht, wann es passiert, gibt keine Vorbereitung. Mit dem zweiten sagt er, es könnte sein, dass es früher kommt, als du denkst. Und bevor wir jetzt in Endzeit-Hysterie ausbrechen, kommt das dritte Illustration. Das berühmte Gleichnis der 10 Jungfrauen, die alle ein kleines Öllämpchen hatten. Und ich habe sogar eins, Simon. Ich habe eins der 10 Öllämpchen. Meine Reliquie. Mit kleinem Docht. Ich gebe es zu, ist keine Reliquie, ist nur eine Nachbildung. Aber so ungefähr haben die ausgesehen. So, das ist ungefähr die Größe. So 5 mal 5 Zentimeter. Und was Jesus mit diesem Gleichnis illustrieren möchte, ist, dass 5 der 10 Jungfrauen hatten nicht genügend Öl mit. Das heißt, die waren am Anfang enthusiastisch in der Nachfolge von Jesus und haben dann gedacht, ach, keine Ahnung, wir haben gedacht, der kommt gleich wieder, wird nichts und haben den Glauben aufgegeben. Und was Jesus mit diesem Gleichnis zeigen will, ist, dass es sein kann, dass seine Wiederkunft später geschieht als gedacht. Und das ist eine ganz wichtige Aussage, weil wir denken, jetzt sind wir beim Kern dessen, wo wir eigentlich angekommen sind, wir denken oftmals, dass Jesus seinen Jüngern verheißen hat, du passt auf, Leute, ich komme ganz schnell wieder. Und die Leute alle gedacht haben, oh ja, keine Ahnung, innerhalb wie viel x Punkt Jahren, aber was wir wissen aus Matthäus 25, die ersten 13 Verse, Gleichnis der Jungfrauen, ist, dass Jesus seine Jünger explizit gewarnt hat und gesagt hat, es könnte sein, dass es länger dauert, als ihr denkt, bis ich wiederkomme. Und die einzige Chance, die du hast, ist, dich darauf vorzubereiten, Öl mitzunehmen, langfristig planen, langfristig denken, nicht einfach nur kurzfristig, auch so ein kleines Öllämpchen wird schon irgendwie reichen, wird schon irgendwie so zurechtkommen, sondern sich darauf einstellen, dass man ein Leben lang Christus dient ohne dass etwas passiert und ohne dass er wiederkommt. Aber er kommt wieder. Und dann die letzte Illustration von Vers 14 bis zu Vers 30 ist das Gleichnis der anvertrauten Talente, hat nichts mit unseren Talenten zu tun, die wir haben, sondern ein Talent ist eine Währungseinheit der damaligen Zeit und bedeutet, dass uns, also nicht Talente, sondern uns im Leben gegeben wurde, dass wir investieren danach in die Nachfolge, in dem treuen Dienen von Christus und dass einer der Sklaven, die eben diese Geldmenge gekriegt hat, gar nicht damit mehr gerechnet hat, dass Christus wiederkommt und sein Talent einfach vergräbt und sagt, ach ja, das mit der Wiederkunft, der wird schon nicht wiederkommen. Da komme ich auch ohne Dienen irgendwo so zurecht. Und das ist interessant, ja, also dass Jesus auch in einem Gleichnis vorhersagt, es wird eine Zeit geben, wo Menschen nicht denken werden, dass ich wiederkomme. Also es ist eines dieser Szenarien, die Jesus von vornherein aufgreift, wo er sagt, pass mal auf, es wird nicht nur sein, dass meine Jünger alle sehnsüchtig darauf warten und in Fieber darauf sind, dass ich ganz schnell komme, sondern es wird auf der einen Seite Leute geben, die nicht genügend Öl haben, die sagen, ach, das dauert mir so lange, habe ich keinen Bock drauf. Und es wird Menschen geben, die gar nicht mehr damit rechnen, dass Jesus wiederkommt und er trotzdem wiederkommt. Und so, jetzt sind wir endlich an dem Punkt angekommen, hat eine Stunde gedauert, wo ich denke, wir eine zuverlässige oder eine zuverlässigere Repräsentation darüber haben, was Jesus erwartet hat, wie seine Jünger über seine Wiederkunft denken sollten. Und wir haben damit so ein bisschen angefangen, dass die verzögerte Parousie, die Parousie verzögerter ein Misnomer ist. Und genau das ist so ein bisschen meine Absicht gewesen, dass wir uns das hier aufzuzeigen. Jesus hat seine Wiederkunft angekündigt, aber er hat von vornherein Warnungen eingebaut, dass es länger dauern könnte als gedacht. Und wir können jetzt nur rekonstruieren. Es gibt ganz, ganz wenige, wahrscheinlich nur ein kleines Indiz im Johannesevangelium, was die Jünger in Bezug auf die Wiederkunft von Jesus gedacht haben. Aber wenn wir davon ausgehen, dass die Jünger die Worte von Jesus ernst genommen haben, ist die beste Rekonstruktion, sicher hat es Missverständnisse gegeben, aber ist die beste Rekonstruktion, dass die Jünger im ersten Jahrhundert wussten, dass es eine hundertprozentige Ambivalenz gibt, wann Christus wiederkommt. Wenn sie so gelebt haben, wie Jesus ihnen erzählt hat, haben sie nicht darauf spekuliert, dass Jesus innerhalb einer gewissen Zeitspanne wiederkommt, sondern wenn sie seine Worte ernst genommen haben, haben sie gelebt wie, es könnte morgen sein oder in Zehntausenden von Jahren. Keiner weiß es. Die einzige Chance, die uns bleibt, ist ihm treu zu dienen.
Darüber wollen wir auch im nächsten Teil sprechen. So in diesem Teil ging es jetzt um die Frage, war Jesus ein gescheiterter Endzeitprophet?
Ja.
Und im nächsten Teil wollen wir dann auch von der neutestamentlichen Rezeption sprechen, die wir bei den Aposteln, die wir bei den neutestamentlichen Autoren eben sehen. Jetzt wäre da noch die Rückfrage. Also du hast jetzt aufgeführt, warum du da von so einer Dreiteilung eigentlich in Kapitel 24 ausgehst und dann eben auch noch Matthäus 25, 1 bis 13 mit reinnehmen würdest in diesen dritten Abschnitt. Aber gesetzt den Fall, dass jemand diese Sicht so nicht ganz teilt und sagt, Kriege und Kriegsgeschrei etc., all das bezieht sich tatsächlich auf ja, das Ende der Endzeit, auf das Wiederkommen Jesu, dann wären die Aussagen von Jesus über diese Generation da tatsächlich schwieriger einzuordnen, oder?
Ja, die einzige Art und Weise, was du machen kannst, ist so das Wort Genea. Und das ist das, was man tatsächlich macht, dass man das Genea umdeutet. Und das macht man, indem man sagt, Genea bedeutet in dem Augenblick Rasse. Und was Jesus damit behauptet, dass also sozusagen die Rasse, die Menschheit, die Juden nicht aussterben werden, bis all das geschehen ist. Aber das funktioniert auf mehreren Ebenen nicht. Zum Ersten ist es eine sinnlose Aussage, weil selbstverständlich wird natürlich irgendwie, keine Ahnung, das jüdische Geschlecht nicht aussterben. Zweitens, das Wort für Rasse ist Genos, nicht Genea. Das ist die einzige Chance. Das ist die einzige Chance, was du hast. Du musst Genea umdeuten. Ansonsten, wenn du Genea behältst und sagst, Genea bedeutet diese Generation, dann und gleichzeitig aber glaubst, dass die Kriege, dass die Belagerung von Jerusalem Zeichen der Endzeit ist, dann passt das natürlich nicht. In dem Falle war Jesus ein falscher Prophet. Ja.
Ich kann mir vorstellen, jetzt deine Aussagen sind heute für verschiedene Leute herausfordernd. Sowohl jetzt für Skeptiker, die den Punkt vorbringen und vielleicht nicht ganz einsehen möchten unter Umständen. Mensch, hat er ja richtig gut argumentiert. Also ich fand, das war eine wirklich solide Argumentation. Aber vielleicht auch für den einen oder anderen Dispensationalisten, der da seine ganz klare Vorstellung hat, wie das jetzt laufen wird mit der Endzeit. Das ist sicher so.
Ja, ich kann es nicht ändern. Da muss man sich, das ist der Sinn der Sache, dass man sich mit Texten auseinandersetzt, dass man sich mit dem, was man gewohnt ist, was man schon immer gehört hat, das geht ja nicht nur allen anderen so, das geht mir ja auch so, es geht ja auch so, Simon, dass immer wenn wir eine gewisse, wir kommen ja nicht mit einem Urverständnis an die Bibel. In dem Augenblick, wo wir angefangen haben, an Christus zu glauben, ist uns ja nicht göttliche Weisheit vom Himmel gefallen und plötzlich haben wir alles richtig automatisch angenommen, sondern wir wurden geprägt von dem, was wir gehört haben, was Prediger erzählt haben. Und die hatten zum großen Teil recht, aber eben auch manchmal nicht recht. Und das ist eben so eine Sache. Am Anfang des Christentums nimmt man alles immer begeistert auf, sagt zu allem Ja und Amen, bis man eine zweite und eine dritte Meinung hört. Dann kommt so diese Phase, wo man sagt, alle, die mit einer Zweitmeinung kommen, die sind mir skeptisch, weil ich automatisch das übernehme, was ich als erstes gehört habe, in meiner Jugend, in meinem Aufwachsen sozusagen, wo meine Vorbilder mir mitgegeben haben. Und dann irgendwann mal kommt die dritte Phase. Und die dritte Phase ist, wo man plötzlich merkt, dass Indizien sich verdichten, dass es doch ein bisschen schwieriger wird. Und die Phase ist nicht einfach, weil die Phase bedeutet, dass man manchmal liebgewonnene Überzeugungen aufgeben muss. Und das tut immer weh. Ja, also wem es nicht weh tut, bei dem ist was falsch. Ja, also wer ständig seine Glaubensüberzeugung wechselt, bei dem ist auch was nicht richtig. Ja, das muss weh tun. Und es hilft uns aber nur, uns darauf einzustellen und darum zu ringen, um die Frage, was hat Christus wirklich gemeint? Was hat er wirklich gesagt?
Ja,
Verlangen.
also.
Vielleicht kann ich mit einem interessanten, wir müssen mit in einem interessanten, müssen auf alle Fälle diesen Punkt noch sagen, weil die Frage am Anfang stand ja, war Jesus ein falscher Prophet? Und vielleicht kannst du noch mal die Folie einblenden. Die letzte, die ich da noch mal gebracht habe, da den Blick vom Ölberg. Und diese Folie spricht Bände, oder dieses Bild, dieses Foto spricht Bände darüber, wer Jesus Christus ist. Weil, wenn du, und bitte, wenn du die Chance hast, mal nach Jerusalem zu fahren, nutz sie, geh auf den Ölberg, guck dir dieses Bild an, guck in die Altstadt von Jerusalem und frag dich die große Frage, wo ist der Tempel? Wo ist der Tempel? Und gleichzeitig musst du dir aus jüdischer Perspektive, aus jüdischer Apologetik fragen, warum ist der zweite Tempel untergegangen? Also Gott wird doch nicht einfach so seinen Tempel untergehen lassen. Gott hat immer für den Ort seiner Wohnung gekämpft. Gott hat immer gesagt, ich werde in Jerusalem wohnen, werde da meine Heimstätte haben, werde ein Feuer um Jerusalem herum sein, werde es bewachen, beschützen und ich werde nicht zulassen, dass da, wo ich wohne, einfach irgendwelche fremden Armeen kommen und das Land zertrampeln und den Tempel zerstören werden. Die einzige Ausnahme ist die Zerstörung des ersten Tempels, die umfangreich vorhergesagt wurde von den Propheten, wo Gott sagt, ich verlasse Jerusalem. Israel hat den Bund gebrochen. Israel ist untreu mir geworden. Meine vielen Aufrufe zur Umkehr durch die Propheten hat Israel nicht wahrgenommen. Ich werde die Babylonier schicken und die Babylonier werden das Ding kaputt machen. Von einer Vielzahl alttestamentischer Propheten vorhergesagt. Ebenso hat Gott vorhergesagt, aber es wird nicht das Ende des Tempels sein, sondern ich werde euch zurückführen in mein Land, werde den Tempel neu aufbauen und dann eine Reihe der letzten kleinen Propheten spricht ausführlich über die Bemühungen, den zweiten Tempel wieder aufzubauen, der dann wieder aufgebaut worden ist. Und man, jetzt muss man folgende Frage fragen. Der zweite Tempel steht, Gott wohnt wieder in Jerusalem. Und die Frage ist, warum wurde der zweite Tempel zerstört? Und daraufhin muss der Jude eine Antwort haben, weil Gott ohne eine Vorwarnung, ohne einen Aufruf, ohne einen Propheten, ohne eine Ankündigung, lässt Gott doch nicht einfach sein Wohnhaus untergehen. Und wir haben aber in all den Jahren, seit Maleachi bis 70 nach Christus, keinen einzigen Propheten, der den Untergang des Tempels vorhersagt. Außer Jesus. Ja. Jesus war derjenige, der an diesem Punkt gestanden hat, darunter geguckt hat, als er noch gestanden hat und gesagt hat, innerhalb einer Generation, innerhalb dieser Generation werde ich meine Kraft und Macht von Gott, dem Vater, nehmen und ich werde diese Kraft nehmen, um meine Feinde zu zerstören in Form des Tempels und werde das Ding zum kaputt machen. Es ist Matthäus 24, für den einen oder anderen habe ich Matthäus 24 ein bisschen kaputt gemacht, ja, weil bedeutet nicht mehr, was wir ursprünglich gedacht haben. Aber Matthäus 24 ist unwahrscheinlich wertvoll für uns Christen, nicht nur der Teil der Vorhersage über die Endzeit, dass wir eine gesunde Endzeittheologie haben, sondern es ist unwahrscheinlich wertvoll auch für Apologetik, nämlich um zu fragen, ist Jesus ein wahrer Prophet gewesen? Ist er gewesen? Er hat die Zerstörung des Tempels akkurat vorhergesagt und es ist eingetroffen.
Gut, da würden jetzt eben Skeptiker einwenden, dass eben das zeigt, dass das Matthäus-Evangelium erst nach 70 geschrieben sein kann, denn dann, es gibt ja keine Prophezeiungen und darum kann es nicht vorher geschrieben und gesagt worden sein. Also das wäre jetzt eben, glaube ich, dann ein starkes Argument, würde ich behaupten, wenn wir jetzt halt fix wissen würden, dass Matthäus vor dem Jahr 70 geschrieben wurde, aber das wird ja auch mit dem Verweis auf genau diese Tempelzerstörung, meine ich ja auch, stark in Frage gestellt.
Ja, aber dann musst du alles ab dem Einzug von Jesus nach Jerusalem in Frage stellen. Also es steht ja nicht nur Matthäus 24 auf der Kippe, sondern es steht alles auf der Kippe. Deshalb haben wir uns vorher so im Schnelldurchlauf uns geguckt, wo Matthäus 21, Matthäus 22, 23 etc. Jesus spricht kontinuierlich von einer Zerstörung des Tempels, nicht nur in 24. Und die Frage ist, was erwartest du denn vom Messias? Ja, also es ist völlig, völlig unvorstellbar, davon zu reden, dass Jesus irgendwie eine messianische Person war oder ein Prophet war oder so, nach Jerusalem einzieht und behauptet, der Messias zu sein. Was erwartest du denn von dem Messias? Was soll er machen mit den jetzigen Führern von Jerusalem? Es muss doch eine Aussage gegeben haben. Und wenn es Matthäus 20 bis 25 nicht gewesen ist, was dann? Du glaubst doch nicht echt, dass Jesus das Thema gar nicht angeschnitten hat. Das war doch die Frage, die damals einfach offensichtlich war. Wenn da einer behauptet, der Messias zu sein, ist die große Frage, und was machst du mit Jerusalem? Du behauptest, auf dem Thron Davids zu sitzen. Dann tu das doch bitte, geh nach Jerusalem und setz dich in den Tempel. Ja? Und das heißt, die Frage, die muss stehen, weil die Frage des Messias-Begriffes war nie geprägt oder war nicht nur geprägt im Sinne von er ist ein geistlicher Messias, er ist ein Vorbild oder so, sondern du musst eigentlich alles wegschmeißen, nicht nur das Neue Testament, du musst auch das Alte Testament wegwerfen, wo die Messias-Begrifflichkeit immer mit der Idee verknüpft war, Regentschaft. Der Messias wird regieren. Und er wird in Jerusalem regieren. Und was ist, wenn Jerusalem ihn nicht regieren lassen will?
Gut, und gleichzeitig.
Alles Testament.
Und gleichzeitig sehen wir, da schwingen ja auch immer weltanschauliche Überzeugungen und Vorannahmen rein in Bibeldatierungsfragen. Ne? Also, wenn jetzt Leute sagen, nee, die Evangelien müssen alle mindestens erst im Jahr 70 oder später geschrieben worden sein, weil Jesus in allen vier Evangelien die Tempelzerstörung voraussagt, dann zeigt das ja, dass eben, Moment, habe ich gerade was Falsches gesagt? Sagt das in Johannes voraus?
Johannes 2. Johannes 2 sagt, zerstöre diesen Tempel und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Ja.
Okay. Ja. dann muss es eben später geschrieben worden sein. Also da sehen wir eben, wie auch, ich soll mal sagen, anti-supernaturalistische Grundannahmen eben auch das wissenschaftliche Arbeiten von vornherein natürlich auch mit beeinflussen. Aber vielleicht nochmal die Rückfrage zu dieser Generation. Also eine Sichtweise, die ich da eben auch kenne, und selbst wenn du die nicht teilst, wäre spannend, wenn du zumindest sagst, an der ist auch was dran, ist, dass quasi alle diese Dinge sich innerhalb einer Generation zutragen werden und dass sich das eben auch auf die eine Generation ganz am Ende der Zeit beziehen kann. Also dass quasi diese Dinge, wenn sie passieren, in einem Zeitrahmen von 30 bis 50 Jahren passieren, innerhalb von einer Generation, aber dass es eben jetzt nicht sich auf die Generation im ersten Jahrhundert beziehen müsste.
Ja.
Und dass sich das dann eben, gut, das wäre dann halt die Frage wiederum mit dem dritten Tempel etc.
Der griechische Text benutzt ein Demonstrativbenomen und sagt Hutos, diese Generation. Währenddessen wir im Vers 36 Ekeines haben, also jene Tage. Wenn Jesus behauptet hätte, dass sich diese Dinge innerhalb einer sozusagen zukünftigen letzten Generation beziehen würden, hätte er ein anderes, oder hätte Matthäus, weiß nicht, ob Jesus Griechisch gesprochen hätte, ist möglich, aber dann hätte Jesus es anders für uns übertragen. Matthäus, er hätte Ekeinos genommen, jene Generation. Also es gibt gute Begrifflichkeiten, um auszudrücken, diese Dinge werden innerhalb jener Generation oder innerhalb einer Generation geschehen. Man hätte das sehr deutlich ausdrücken können, so wie es Matthäus schreibt, lässt es den Schluss nicht zu.
Ja, spannend, Dirk. Ich danke dir vielmals. Das war Teil 1. Und ich hoffe einfach, dass jedem, der sich dieses Video angesehen hat, es auch weitergeholfen hat. Ich will euch bitten, lasst gerne ein Like da, einen Kommentar und seid wieder dabei beim nächsten Teil, in welchem wir über die Apostel sprechen werden. Vielen Dank, Dirk, an dieser Stelle.
Ciao.